Herzlich willkommen zu den Tagesthemen aus Hamburg. Tja, gestern Abend hat sich die Ampel zerlegt. Heute gab es für die scheidenden FDP-Ministerinnen und Minister die Entlassungsurkundungen vom Bundespräsidenten. Finanzminister Lindner sowie der bisherige Justizminister Buschmann und die Bildungsministerin Stark-Watzinger verabschiedeten sich. Die Augen müde, die Stimmung eisig. Nur Volker Wissing bricht mit der Linie des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. Das ist die große Überraschung heute. Wissing bleibt Teil der rot-grünen Minderheitsregierung, tritt aus der FDP aus und wird parteiloser Verkehrs- und Justizminister. Tja, wenn es um das Scheitern der Ampel geht, ist einen Tag danach zwischen Erleichterung und Erstarren an Reaktionen so ziemlich alles dabei. In der Politik, in der Wirtschaft und auch bei den Menschen, die wir heute unterwegs in Deutschland gefragt haben. Caroline Hoffmann.
Das war erstmal so ein kleiner Schock. Damit hätte ich jetzt erstmal nicht gerechnet. Das bereitet einem Sorge und regt einen auch zum Denken an, wie es jetzt auch weitergeht.
Ich bin weder verärgert noch wütend. Ich bin vielleicht ein wenig enttäuscht, dass erwachsene Männer es nicht hinbekommen oder erwachsene Männer und Frauen es nicht hinbekommen, sich auch im Sinne von Deutschland mal zu einigen.
Ich bin enttäuscht, gerade in diesen Zeiten, wo alles dem Berg runtergeht, dass man nicht vorher den Mut hatte, das zu erkennen und seriös zur richtigen Zeit zu reagieren. Und ich finde eigentlich momentan keine Worte. Ich habe totale Angst und ich habe Sorge, dass alles in unserem Gleichgewicht, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, in der Welt, diesen Rechtsruck erleidet. Und ich trotzdem immer das Gefühl habe, dass es so viele überhaupt nicht tangiert.
Vielleicht ein Jahr zu spät. Das hätte eigentlich in vielen Augen der Republik ein Jahr früher kommen müssen oder dürfen.
Ich finde gut, dass sich irgendwas tut, aber ich würde sagen, dass meiner Meinung nach insgesamt Neuwahlen der richtige Weg wären und nicht nur jetzt einfach den Koalitionsbruch, den Finanzminister auswechseln. Ich denke, damit ist nicht getan.
Tja, wie es hier nun weitergeht, das ist die Frage. Schwache Wirtschaft, ein Haushalt, der nicht verabschiedet ist, also zu tun, gibt es genug. Eine Blitzumfrage des ARD-Deutschland-Trends hat ergeben, dass fast 90% die Verhältnisse in Deutschland gerade beunruhigend finden. Eine deutliche Mehrheit begrüßt das Ampel aus und fast 2/3 finden, Neuwahlen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt stattfinden. Über den Tag nach dem Bruch, Iris Seyram.
Das Bundeskanzleramt, eigentlich das klare Symbol der Macht. Am Tag danach ist das Bild verzerrt. Regieren wird Olaf Scholz vorerst nur auf Sicht. Die ist nicht gut. Rot-Grün, sie sind jetzt allein auf sich gestellt. Am Morgen mahnt der Bundespräsident Vernunft an, in alle Richtungen.
Es ist nicht die Zeit für Taktik und Scharmützel. Es ist die Zeit für Vernunft und Verantwortung. Ich erwarte von allen Verantwortlichen, dass sie der Größe der Herausforderungen gerecht werden.
Für ihn bedeutet diese Verantwortung, erstmal einfach weiterzumachen, ohne die FDP, der Kanzler am Morgen.
Die Regierung tut ihre Arbeit. Das wird die nächsten Wochen und Monate sein. Und die Bürgerinnen und Bürger werden bald die Gelegenheit haben, neu zu entscheiden, wie das weitergehen soll. Das ist ihr gutes Recht. Ich werde deshalb Anfang des nächsten Jahres dem Bundestag die Vertrauensfrage stellen.
Bis dahin bleibt völlig unklar, wie diese Regierungsarbeit aussehen soll. Ohne einen verabschiedeten Haushalt, ohne Aussicht auf Mehrheiten für andere wichtige Projekte. Die Union jedenfalls zeigt sich nicht bereit, als Mehrheitsbeschaffer einzuspringen. Auch ein Treffen am Mittag zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz ändert daran nichts.
Es gibt keinen Deal. Wir haben nichts zu dealen mit dieser Bundesregierung, mit dieser Minderheitsregierung, sondern ich habe ihm die Frage gestellt, warum er eigentlich bis Januar 2025 warten will, um die Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag zu stellen. Er hat seit gestern keine Mehrheit mehr. Es ist eine Regierung ohne Parlamentsmehrheit. Ich hoffe, dass er einen Rest an Einsicht und vielleicht auch einen Rest an staatspolitischer Verantwortung hat, den Weg jetzt doch früher freizumachen.
Auch die Wirtschaft drängt auf schnellere Entscheidungen. Der verbleibende Koalitionspartner, die Grünen, unterstützt den Kanzler, möchte keinen Druck aufbauen. Auch sie sind in einem Findungsprozess, können Zeit gut gebrauchen. Robert Habeck versucht zu beruhigen, auch ohne Haushalt bestehe kein Grund zur Sorge.
Es gibt keine Haushaltssperre und, so wie ich es einschätze, auch keinen Finanzminister, der anders als damals eine Haushaltssperre verhängen wird. Die gesetzlichen Leistungen werden selbstverständlich bedient.
Der neue Finanzminister ist ein alter Vertrauter des Kanzlers, Jörg Kukies.
Ich schwöre, dass ich...
Aller Voraussicht nach wird er sich nicht den Finanz- und Wirtschaftsplänen von Rot-Grün in den Weg stellen. Anders als Christian Lindner. Scholz warf ihm zuletzt Vertrauensbruch vor. Lindner halte nur aus parteitaktischen Gründen an der Schuldenbremse fest, mache auch für Ukraine-Hilfen keine Ausnahme. Lindner wiederum sah darin nur einen Vorwand für mehr Schulden. Der letzte Akt in einem langen Drama. Als es dunkel wird in Berlin, besteigt der Bundeskanzler den Regierungsflieger Richtung Budapest. Der Kanzler kann auf Distanz gehen, für einen kurzen Moment, immerhin räumlich, entfliehen.
So viel zu dem, was bisher geschah. Doch was könnte als nächstes kommen? Wir fragen nach in Berlin beim Leiter des Hauptstadtstudios, Markus Preis. Markus, Kanzler Scholz will die Vertrauensfrage erst am 15. Januar stellen, setzt dann auf Neuwahlen bis Ende März. Kann der Plan überhaupt aufgehen?
Ja, der kann auf jeden Fall aufgehen, denn Olaf Scholz ist da in gewisser Weise erstmal Herr des Verfahrens. Wann er die Vertrauensfrage stellt, das bestimmt er erstmal selber und hat es damit sozusagen in der Hand. Die Frage ist nur, den Grund, den er für diese späte Vertrauensfrage nennt, ist ja, dass er nochmal Gesetze durchbringen will, dass er Sachen noch zum Abschluss bringen will und dafür Mehrheiten suchen wird. Die Frage ist, was passiert, wenn ihm das nicht gelingt, wenn er über Wochen nicht diese Gesetze zum Abschluss bringt, wie stark wird dann der öffentliche Druck, den Termin im Zweifel vorzuziehen? Wie gut wäre dieser öffentliche Druck dann für die Wahlchancen der SPD? Also de facto hat er das voll in der Hand, aber die Frage ist sozusagen, kann er es auch politisch durchhalten? Denn es wird viel Kritik daran geben.
Wir deklinieren mal ein paar Möglichkeiten durch. Einige bringen jetzt auch das konstruktive Misstrauensvotum, also der Opposition, ins Spiel. Wie wäre es damit?
Das ist eine Möglichkeit, Olaf Scholz sozusagen das Heft des Handelns da aus der Hand zu nehmen. Dann müssten sich im Prinzip andere Parteien zusammenfinden, die dann aus der Mitte des Parlaments einen neuen Bundeskanzler wählen. Das wäre nach Stand der Dinge, wenn dann Friedrich Merz. Er hat diese Möglichkeit heute Abend hier im Brennpunkt auch nicht ausgeschlossen. Er hat aber gesagt, das steht momentan nicht zur Debatte, denn dafür müssten sich ja zum Beispiel FDP und Grüne zusammenfinden. Wenn das passiert, ja, dann ist Olaf Scholz raus und jemand anders der Bundeskanzler.
Und jetzt war monatelang immer wieder von der so wichtigen Einigung beim Haushalt fürs kommende Jahr die Rede. Ist die auf einmal nicht mehr so wichtig?
Doch, die ist natürlich noch wichtig und der Bundeskanzler würde sich wünschen, dass es dazu käme. Nur wenn der Haushalt beschlossen würde, dann könnte Olaf Scholz im Prinzip bis zum Ende der ganz normalen Legislaturperiode weiter regieren in einer Minderheitsregierung. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Was ist, wenn es keinen Haushalt gibt? Dann gibt es ein paar Einschränkungen, zum Beispiel, dass dann eben in 12 Monatspaketen sozusagen der Haushalt da ist. Gesetzliche Ausgaben und Aufgaben werden auf jeden Fall bezahlt, aber andere, da könnte es Einschränkungen geben. Das könnte zum Beispiel auch die Hilfe für die Ukraine betreffen.
Vielen Dank fürs Einordnen und Sortieren heute Abend. Markus Preis in Berlin. Dankeschön.
Gerne.
Regierung ohne Mehrheit, ohne Haushalt, wie soll das funktionieren? Einfach gar nicht, sagt die Union, die so schnell wie möglich Neuwahlen fordert, nicht erst im März. Ich konnte am Abend mit dem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sprechen. Guten Abend, Herr Linnemann.
Guten Abend, Frau Wellmer, ich grüße Sie.
Der Kanzler hat ja ordentlich temperamentvoll gegen Christian Lindner gestern Abend und auch heute ausgeteilt, hatte das im Ton schon Merz-Qualität?
Friedrich Merz würde sowas nie machen. Meine Oma, wenn die noch leben würde, hätte gesagt, sowas tut man nicht. Man also tritt nicht nach und diskreditiert auch keine Kollegen. Und deswegen macht man das nicht. Und ich fand das nicht des Kanzlers würdig.
Ich kann mich an den Klempner der Macht erinnern. Das war auch nicht ganz die feine Art, oder? Damals von Friedrich
Merz. Ja, aber da wird nicht nach. Man muss schon hart miteinander umgehen, auch in der Sache. Aber nachzutreten, das macht man einfach nicht. Ich erwarte von einem Kanzler, dass er Führung zeigt. Aber es ist eigentlich der vorläufige Höhepunkt dieser Ampel. Die ist gescheitert, man muss es einfach so sagen. Alle wissen das, nur der Kanzler nicht. Zumindest kommt es mir so vor.
Glauben Sie denn auch, wie Christian Lindner sagt, das sei gestern ein genau kalkulierter Koalitionsbruch gewesen?
Also es war schon stark, ne? So eine Rede zu halten, kann ich mir nicht vorstellen, dass er die spontan so aus dem Ärmel geschüttelt hat. Die war vorbereitet. Und das ist jetzt Wahlkampf, was passiert. Ich meine, die Vertrauensfrage muss er grundsätzlich nicht stellen. Er sagt, er stellt sie, aber erst im Januar. Mhm. Dann kann er sie ja auch jetzt stellen. Er stellt sie erst im Januar, um sich jetzt vorzubereiten auf einen SPD-Wahlkampf. Mhm. So geht man mit einer Demokratie nicht um. Die ganze Welt meldet sich, die internationale Presse. Ich habe eben noch mit Brüssel gesprochen. Alle haben das Gefühl, da klebt jemand an der Macht. Und das geht nicht.
Herr Lindemann, Sie können ja auch über was Schönes reden. Wenn jetzt viele sagen, läuft für die Union gerade richtig gut, gehen Sie da mit?
Nee, es ist eher so ein bisschen Respekt vor der Verantwortung. Wir profitieren natürlich im Moment auch von der Situation der Ampel. Und da muss man aufpassen, wie man mit so einer Situation umgeht. Da ist auch Demut angebracht. Der Berg ist steil, wir haben wahrscheinlich einen großen Rucksack. Auch wir haben unsere Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren, auch wir haben Fehler gemacht. Wir müssen es besser machen und Frau Wellmer, ich sage Ihnen ganz ehrlich, dieses Land hat nicht mehr viele Schüsse frei. Die wichtigste Wahl ist vermutlich die 2029, nicht 2025. Weil dann vielleicht die Ränder so stark sind, dass sie selbst regieren können. Wenn die CDU aus der Mitte des Parlaments es nicht schafft, Vertrauen zurückzugewinnen, dann hat dieses Land eine Zukunft, aber leider keine gute.
Also die CDU, der letzte Schuss für die Demokratie, wenn ich das richtig interpretiere. Markus Söder hat ja heute mal skizziert, wie es jetzt optimalerweise laufen könnte. Noch bevor Donald Trump nämlich in der zweiten Januarhälfte, am 20. Januar, Präsident wird, sollte die Union im besten Fall Kanzlerpartei sein. Ist das auch Ihr forsch formuliertes Ziel?
Absolut, absolut. Ich habe gehört eben, dass Frau von der Leyen heute mit Herrn Trump telefoniert hat, der ist vorbereitet, der meldet sich bereits einige Tage. Ja, er ist noch gar nicht eingeführt und nimmt Gespräche auf. Und Deutschland ist nicht handlungsfähig und damit auch nicht Europa, so wie es sein muss. Und deshalb kommt es mehr denn je darauf an, dass dann, wenn Trump eingeführt wird, Deutschland handlungsfähig ist. Und deswegen muss der Kanzler die Vertrauensfrage nächste Woche stellen, damit wir dann am 20. Januar eine Bundestagswahl abhalten können.
Spätestens Anfang nächster Woche, hat der Friedrich Merz sogar gesagt. Man könnte es jetzt auch andersrum formulieren und sagen, Sie haben es gerade so eilig, weil Sie so ein bisschen Angst haben vor dem SPD-Rückenwind nach der Hamburg-Wahl Anfang März.
Nein, also Hamburg ist eine Stadt, in der wir auch zu Hause sind und wir liegen in den Umfragen im Moment doppelt so stark wie vor einigen Jahren. Nein, dieses Land braucht einfach jetzt schnell eine Neuwahl. Es sagt Ihnen jeder, selbst Herr Kretschmann von den Grünen aus Baden-Württemberg. Deutschland kann sich das nicht leisten. Wir sind die stärkste Volkswirtschaft Europas. Die Welt ist in Aufruhr.
Aber Herr Lindemann,
und wir laufen hier rum und keiner weiß, wer dieses Land regiert.
Es geht Ihnen doch auch um das Wohle des Landes, ne? So wie es alle sagen. Das ist doch bei Ihnen auch so. Dann könnten Sie doch die Dinge, die für Sie Stabilität bedeuten und wirklich wichtig sind fürs Land, jetzt auch im Vorfeld mit Rot-Grün gemeinsam beschließen. Wollen Sie nicht?
Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das Thema Migrationspolitik, wirklich eine Wende hier herbeizuführen, dass wir an der Grenze kontrollieren, wer eine Berechtigung hat, ins Land zu kommen, ja oder nein. Das Thema Wirtschaftswende, das geht mit dieser Konstellation nicht. Die Ampel ist abgewählt worden, de facto abgewirtschaftet worden. Ah. Und deshalb braucht es jetzt Aufbruch. Das kriegen Sie mit dieser Ampel nicht mehr hin.
Ich weiß, was Sie von der Ampel halten, aber es geht um die Wirtschaft, wie Sie gerade sagen. Es geht um Verteidigungspolitik, Hilfe für die Ukraine. Also wenn SPD und Grüne jetzt bei ihrem Plan bleiben, angenommen, und der Kanzler am 15. Januar erst die Vertrauensfrage stellt, dann blockiert die Union die Wirtschaftshilfe, im Zweifel auch möglicherweise Ukraine-Hilfe, wirklich?
Also in der Wirtschaftshilfe kenne ich nicht einen Punkt, einen signifikanten Punkt. Arbeitszeitflexibilisierung, Wochenarbeitszeit, Körperschaftssteuern runter, dass wir die Überstunde honorieren, dass wir die Aktivrente einführen. All das, was wir jetzt brauchen, damit Arbeit mal wieder positiv in Deutschland gesehen wird. Anstrengungslosen Wohlstand gibt es nirgends auf der Welt. All das sehe ich nicht bei der SPD. Und deswegen macht es einfach keinen Sinn, diese Hängepartie. Sondern der Bürger hat das Mandat zur Wahl. Er sollte es haben, jetzt zurückbekommen und es sollte gewählt werden.
Die Ukraine haben Sie jetzt kurz weggelassen. Eine Frage noch. Warum nutzt die Union nicht die Möglichkeit, selber zu handeln und stellt ein konstruktives Misstrauensvotum? Friedrich Merz könnte sich zum Kanzler wählen lassen und hat es ja auch heute im Brennpunkt in der ARD grundsätzlich nicht ausgeschlossen.
Das stimmt, das ist grundsätzlich möglich. Das haben wir in der Geschichte ja auch schon einmal gesehen. Aber konstruktives Misstrauensvotum würde de facto heißen, wir hätten eine Jamaika-Konstellation. Und es gibt ein ganz großes Thema in diesem Lande und das heißt Migration. Wir brauchen eine Zurückweisung an der Grenze. Dieses Land muss wissen, wer im Land ist und wer nicht. Wir sind am Limit bei diesem Thema. Und mit diesen Grünen ist das einfach nicht möglich. Und dann würden wir mit Zitronen handeln. Und dann würde das eintreten, was ich zu Beginn des Interviews gesagt habe. Die Ränder würden stärker werden. Dieses Land braucht einen Kurswechsel, Aufbruch und Zuversicht. Und das geht mit diesen Grünen im Moment nicht.
Mit diesen Grünen, sagt Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Wer kleinkariert ist, gilt als engstirniger Nörgler, als unzufriedener Spießer. Wenn also Bundeskanzler Scholz bei seiner Erklärung zum Bruch der Ampel Christian Lindner kleinkariertes Taktieren vorwarf, sollte das wohl genau das bedeuten, wonach es klang. Nach einer Beleidigung auf maximal großer Bühne. Für die FDP geht es aber längst nicht mehr nur um persönliche Animositäten. Es geht ums große Ganze. Es geht mal wieder ums reine Überleben. Kilian Pfeffer.
Es sind nicht gerade viele aus der FDP-Ortsgruppe Ratzeburg, die am Abend im Kino Burgtheater zu ihrem regelmäßigen Treffen zusammenkommen. Das Thema der Stunde, die geplatzte Ampelkoalition, die Erleichterung überwiegt.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu gehen und das haben wir gestern auch gesehen.
Recht froh, dass es jetzt so kurz und schmerzlos dann am Ende wurde und sich nicht noch länger hingezogen hat.
Ich war immer ein Freund und ein Anhänger dieser Regierung. Ich hätte mir gewünscht, dass man sie zu Ende führt.
FDP-Parteichef Lindner ist am Mittag vor die Presse getreten. Der gefeuerte Finanzminister fühlt sich zum Sündenbock gemacht. Er habe vieles über sich und die FDP hören müssen.
Manches macht mich betroffen, manches ist Anlass zum Nachdenken. Anderes ist schlicht falsch. Ich habe mich dennoch entschieden, mich an dieser Form der öffentlichen Auseinandersetzung nicht zu beteiligen.
Sagt Lindner und tut es dann aber doch. Er wirft dem Kanzler zum Beispiel eine Entlassungsinszenierung vor. Dessen harte Worte von gestern Abend hallen offenbar nach.
Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.
Ein anderer FDP-Minister tritt heute in den Vordergrund. Am Morgen lädt Volker Wissing die Presse ein und berichtet, der Kanzler habe ihn am Abend noch gefragt,
ob ich bereit sei, das Amt des Bundesministers für Digitales und Verkehr unter den neuen Bedingungen fortzuführen. Ich habe darüber nachgedacht und dies gegenüber Herrn Bundeskanzler Scholz bejaht.
Er wolle aber keine Belastung für seine Partei sein, so Wissing, und trete deswegen aus der FDP aus. Dieses Pflichtbewusstsein lobt der grüne Wirtschaftsminister.
Ich will an der Stelle meinem Kollegen Volker Wissing einmal persönliche Anerkennung zollen. Ich weiß gar nicht, ob er sich darüber freut und ob das Lob aus falschem Munde ist.
Falscher Mund oder nicht, Wissing wird für seine Entscheidung belohnt. Es gehört zu den Kuriositäten des Tages, dass Wissing ein zweites Ministerium leiten wird.
Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich den Bundesminister für Digitales und Verkehr, Dr. Volker Wissing, zum Bundesminister der Justiz und der Beibehaltung seines bisherigen Amtes.
Und das, nachdem die anderen FDP-Minister, auch Christian Lindner, ihre Entlassungsurkunde gerade überreicht bekommen haben. Für die FDP-Ortsgruppe Ratzeburg ist eins klar. Mit dem Bruch der Koalition gestern Abend hat der Wahlkampf begonnen. Sie versprechen, es wird ein harter Winter.
Die FDP hadert einerseits mit dem Ende und hofft andererseits auf einen Neuanfang nach den Neuwahlen. Wie und wann es dazu kommen könnte, das hat die SPD ziemlich genau skizziert und will auch bei ihrem Zeitplan bleiben. Eine gute Idee? Darüber konnte ich vor der Sendung mit dem SPD-Generalsekretär Matthias Miersch sprechen. Guten Abend, Herr Miersch.
Guten Abend, Frau Wellmer.
Herr Miersch, ganz viele fordern jetzt, auch aus der Wirtschaft, dass Olaf Scholz möglichst schnell die Vertrauensfrage stellt. Warum will die SPD noch 2 Monate länger warten?
Na, wir haben ja vorgezogene Neuwahlen, das hat Olaf Scholz ja jetzt sehr deutlich gemacht. Aber es geht noch darum, dass wir einige wichtige Gesetze, zum Beispiel zur Stabilisierung der Wirtschaft, aber auch zum Beispiel beim Thema Pflegeversicherung, diese wichtigen Gesetze im Deutschen Bundestag beschlossen bekommen. Die CDU hat vor 3 Tagen erklärt, dass sie eine Minderheitsregierung in wichtigen Gesetzen unterstützen würde. Mhm. Und deswegen sind diese 4 Sitzungswochen, die wir jetzt noch haben, angemessen, um diese Gesetze durch den Bundestag zu bekommen.
Aber sie hat auch erklärt, die Union, dass sie nur zustimmt, wenn die Vertrauensfrage schon nächste Woche gestellt wird. Also was bringt das, wenn die Union zwangsläufig gar nicht mitmacht und sie ihre Mehrheiten gar nicht bekommen und gar nichts beschließen können?
Na, bei dieser Doppelung, da glaube ich, muss man diskutieren. Und es laufen ja im Moment auch Gespräche noch, auch auf der Fraktionsebene. Denn eins muss klar sein. Herr Merz hat vor wenigen Wochen beim Deutschlandtag der Jungen Union ja gesagt, zum Beispiel, das Thema Rente möchte er nicht im Wahlkampf haben. Es wäre jetzt die Möglichkeit, bei diesem Thema, Stichwort Sicherung des Rentenniveaus, zu einer Übereinkunft zu kommen, mhm, zwischen der demokratischen Mitte. Und dann wäre dieses Thema zum Beispiel aus dem Wahlkampf draußen. Insofern geht es ja hier um die Sache. Und diese Sache muss dann sorgfältig diskutiert werden. Und da sind 4 Sitzungswochen genau die angemessene Zeit.
Aber nochmal, Herr Miersch, die Union, Friedrich Merz, bindet seine Zustimmung, Mehrheitszustimmung an die frühere Vertrauensfrage schon in der kommenden Woche. Und ohne Mehrheiten kann nichts beschlossen werden. Der Druck von politischer, öffentlicher Seite wird von Tag zu Tag heftiger werden auf die SPD. Ist das dann der Wahlkampf der SPD? Ist das die große Aufholjagd der SPD? So sieht sie dann aus?
Nein, der Wahlkampf beginnt nach der Vertrauensfrage. Wenn die Vertrauensfrage gestellt worden ist, dann wird es für diese Beschlüsse keine Mehrheiten mehr geben und auch keine Mehrheiten im Parlament. Deswegen ist es umso wichtiger. Wir haben jetzt 24 Stunden nach dem Bruch dieser Ampelregierung. Und insofern, glaube ich, tun wir alle gut daran, in uns zu gehen. Und Friedrich Merz hat ja das signalisiert, dass er eigentlich konstruktiv auch gute und wichtige Beschlüsse mittragen will im Falle einer Minderheitsregierung. Jetzt ist die Situation da. Und ich gehe davon aus, dass er sich diese Fragen auch noch mal genau durch den Kopf gehen lässt und dann gegebenenfalls auch mit uns zusammen diese Beschlüsse fasst, die im Sinne von Deutschlands wichtig sind, vor der Wahl beschlossen zu werden.
Wann der Wahlkampf beginnt, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Für viele beginnt er jetzt schon oder hat bereits begonnen, wie Friedrich Merz die Sache sieht. Auch da gibt es unterschiedliche Ansichten. Wie soll Ihre Aufholjagd denn aussehen? Bei wie viel Prozent will die SPD dann im Wahlkampf jetzt oder später landen? Am Ende.
Ja, erstmal wird es klar sein, das zeichnet sich ja jetzt schon ab, dass es eine Richtungsentscheidung sein wird. Friedrich Merz, der das Steuerkonzept von uns kritisiert, der sagt, 1% der Bevölkerung sind eigentlich die eigentlichen Leistungsträgerinnen. Mhm. Das ist nicht unser Gesellschaftsbild. Darum wird es zum Beispiel gehen. Aber am Ende ist natürlich mein Ziel, dass die SPD so stark wie möglich ist und als stärkste Kraft letztlich aus der Bundestagswahl auch hervorgeht.
Stärkste Kraft? Wie viel Prozent?
Ja, da will ich mich nicht festlegen, aber wir haben 2021 gesehen, dass es wirklich eine enorme Aufholjagd gegeben hat. Und ich bin mir sehr sicher, wenn Bürgerinnen und Bürger sehen, dass es wirklich um verschiedene Richtungen geht, dass es hier verschiedene Politikansätze gibt. Mhm. Zum Beispiel, welche Rolle hat der Staat? Wie halten wir zusammen? Wie gestalten wir Zukunft? Dass, wenn es um diese Themen jetzt geht, dass Bürgerinnen und Bürger dann auch sehen, dass die SPD eigentlich die politische Kraft ist, die gerade in diesen unsicheren Zeiten gefragt ist.
Mhm. Stärkste Kraft. Sie müssen verstehen, dass da manche jetzt vermutlich ein leichtes Grinsen auf den Lippen haben, gerade wenn man auf die Zahlen jetzt gerade guckt. Kanzler Scholz, Herr Miersch, hat ungewohnt hart persönlich gegen seinen bisherigen Finanzminister Lindner ausgeteilt. Überhaupt nicht hanseatisch, könnte man meinen. Mancher nennt es sogar Schlammschlacht, was da gerade passiert ist, gestern Abend und auch heute. Ist das angemessen aus Ihrer Sicht für einen Kanzler?
Ich glaube, dass Olaf Scholz in den letzten 3 Jahren ja alles versucht hat, auch diese Ampel zusammenzuhalten. Teilweise dafür auch kritisiert worden ist, dass er nicht das Profil hat, weil er ihn an vielen Stellen moderiert hat. Wir haben auch viele Dinge deswegen in der Ampel durchgesetzt, obwohl wir sehr, sehr schwierige Rahmenbedingungen hatten. Stichwort russischer Angriffskrieg. Mhm. Und irgendwann, dann glaube ich, ist auch jede Geduld aufgebraucht. Er hat jetzt wieder tagelang versucht, mit dem Bundesfinanzminister eine Lösung zu finden, dass wir die Handlungsfähigkeit dieses Staates in diesen schwierigen Zeiten sicherstellen. Christian Lindner ist nicht darauf eingegangen. Es gab dann noch an der entscheidenden Stelle eine Indiskretion, sodass dann am Ende irgendwann jegliches Vertrauen auch aufgebraucht ist. Jeder von uns ist dann auch irgendwann dann am Limit.
Und dann zu sagen, jemand sei kleinkariert und wenn man der Überzeugung sei, könne man das Land anzünden, das ist dann kanzlerlike.
Ich glaube, dass man schon auch zubilligen muss, dass jeder, der gerade dann auch tagelang wieder mit jemandem verhandelt, von dem man ausgeht, dass er auch Vertrauen entgegenbringt und wo es dann plötzlich an der entscheidenden Stelle eine Indiskretion gibt, dass man dann auch durchaus sagen kann, dass man tief enttäuscht ist.
Mhm. Ist Olaf Scholz innerhalb der SPD noch mehrheitsfähig?
Ich bin mir sehr sicher, dass wir mit Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten antreten.
Und wie zuversichtlich sind Sie als Generalsekretär? Sie sind ja auch gerade noch frisch im Amt. In einer Zeit, in der Amerika einen neuen Präsidenten wählt und die Ampel sich selbst zerlegt.
Ja, Sie haben ja eben gerade gesagt, dass einige vielleicht lächeln, wenn man jetzt von der stärksten Kraft ausgeht. Ich glaube, wir haben das 2021 gezeigt. Wir haben es auch 2005 gezeigt. Dann reicht es nicht, ganz vorne zu sein, aber als Zweiter durchs Ziel zu gehen mit einer riesen Aufholjagd. Wenn die Menschen jetzt sehen, gerade angesichts von Trump, der polarisiert, der die Gesellschaft spaltet, dass eine Partei wie die SPD, die über 160 Jahre für Demokratie und Freiheit steht, für die Solidarität, für den Zusammenhalt, dass diese politische Kraft jetzt eigentlich gefragt ist, dass es darum geht, die Gesellschaft nicht zu spalten, zusammenzuführen. Da verspreche ich mir von, dass Bürgerinnen und Bürger dann auch anerkennen und sagen, diese politische Kraft soll dann auch die nächste Bundesregierung anführen.
Eine Chance also für die Sozialdemokraten an dieser Stelle. Das sagt der Generalsekretär der SPD, Matthias Miersch. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Die kaputte Ampel. Dazu hat der ARD-Chefredakteur Oliver Köhr folgende Meinung.
Es ist wie bei einem schlimmen Unfall. Man möchte am liebsten weggucken, aber ist von dem Geschehen so sehr in den Bann gezogen, dass es einfach nicht geht. Die Ampel hatte gute und schlechte Momente, aber der Abgang der Ampel ist einfach nur zum Kopfschütteln und sollte so schnell wie möglich zu Neuwahlen führen. Den Finanzminister rauszuschmeißen ist das eine, aber mit ihm in einer Wutrede öffentlich und schäbig abzurechnen, da frage ich mich, warum muss das sein? Und warum muss Lindner genauso öffentlich und schäbig zurückkoffern? Was müssen sich die beiden erst hinter verschlossenen Türen an den Kopf geworfen haben? Heute legt Olaf Scholz nochmal nach und derselbe Olaf Scholz will jetzt noch 4,5 Monate weiter regieren und setzt dabei auf die Union. Aber warum sollte Friedrich Merz das tun? Klar, das könnte bei schwarz-roten Koalitionsverhandlungen nach der Wahl vielleicht helfen. Aber jetzt drohen hilflose Versuche, irgendwie Mehrheiten für Gesetze zu finden. SPD und Grüne halten dagegen, es brauche mehr Zeit für ein geordnetes Neuwahlverfahren. Das ist mit Verlaub Quatsch. 60 Tage Vorlaufzeit stehen für diesen Fall in der Verfassung und es war ja in der Vergangenheit auch schon mal möglich. SPD und Grüne sagen weiter, sie wollen noch schnell die Rente stabilisieren und das europäische Asylsystem auch in Deutschland auf den Weg bringen. Aller Ehren wert, aber mehr als unwahrscheinlich, dass das gelingt. Warum sollte irgendjemand mit SPD und Grünen stimmen? Jetzt tut uns die Ampel schon einen letzten Gefallen mit den Neuwahlen, dann bitte auch sofort. Sonst haben wir wahrscheinlich 4,5 Monate vor uns, in denen Olaf Scholz wieder und wieder gegen die Wand rennen dürfte, wie bei einem schlimmen Unfall, bei dem man am liebsten weggucken möchte, es aber einfach nicht kann.
Die Meinung von Oliver Köhr. Ja, als würde den Bundeskanzler die geplatzte Regierung nicht schon genug herausfordern, ging es für ihn am Abend ja gleich weiter in die ungarische Hauptstadt Budapest zum EU-Gipfel. Der erste nach der wichtigen US-Wahl, die bekanntlich Donald Trump für sich entscheiden konnte. Ihm nun Brücken zu bauen für eine gute Partnerschaft, wird für die Europäische Union und allen voran deren größte Volkswirtschaft Deutschland eine denkbar schwierige Übung. Anna Tillack.
Kanzler Scholz auf dem Weg nach Ungarn. Vielleicht schafft er es noch rechtzeitig zum Dinner. Die glamouröse Atmosphäre im ungarischen Parlament lässt vielleicht für einen kurzen Moment die Spannungen vergessen, die über dem Gipfel liegen. Schon am Morgen, nachdem Viktor Orbán alle Staatsgäste persönlich in Empfang nimmt, sprechen alle über Deutschlands Regierungskrise. Ohne ein starkes Deutschland gibt es kein starkes Europa. Ich bin nicht in Sorge. Olaf Scholz ist ein starker Kanzler. Ich kenne ihn gut und ich bin sicher, er führt das Land durch die kommenden Monate und sorgt dafür, dass Deutschland seine Rolle auf der Weltbühne spielt.
Ich gehe davon aus, dass Deutschland die Probleme so rasch wie möglich in den Griff bekommen will.
Auf dem Familienfoto am Nachmittag fehlt Scholz noch. Der Rest versucht, Geschlossenheit auszustrahlen. Wichtiger denn je, denn Europa steht vor neuen Aufgaben. Unter anderem, sich auf den neuen US-Präsidenten Trump vorzubereiten. Der Gastgeber macht keinen Hehl aus seiner Begeisterung. Sie sagten, wenn Trump gewinnt, öffnen sie mehrere Flaschen Champagner. Werden sie mit den anderen 26 Staatschefs also heute Abend Champagner trinken? Ich war in Kirgisistan, als Trump gewonnen hat. Da haben sie andere Traditionen. Also haben wir Wodka getrunken. Sie wollten Trump ins Gefängnis stecken. Sie wollten sein Eigentum beschlagnahmen und ihn töten. Und heute ist er der Präsident der Vereinigten Staaten. Ein weiterer Streitpunkt hier auf dem Gipfel, die Ukraine-Hilfe. Orbán fordert einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen. Für den ukrainischen Präsidenten ist das Hohn. Selenskyj hat Angst, dass die Waffenlieferungen ausbleiben und wirft den Europäern vor, vor Putin zu kuschen. Ein Waffenstillstand, das ist die Vorstufe, unsere Souveränität und unsere Unabhängigkeit zu zerstören. Die Leute, die Putin umarmen, kennen die Scheußlichkeiten des Krieges nicht. Die Kommissionspräsidentin mahnt, Flagge zu zeigen gegen den russischen Aggressor. Es gilt nicht das Recht des Stärkeren, sondern Rechtsstaatlichkeit ist wichtig. Und es ist unser gemeinsames Interesse, dass wir dem stärkeren Nachbarn nicht erlauben, die anderen zu schikanieren. Ein Tag voller Diskussionen. Einig sind sich die Staats- und Regierungschefs nicht geworden, wie es in Sachen Ukraine-Unterstützung weitergehen soll. Und auch eine eindeutige Linie in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist nicht zu erkennen. Darüber kann auch die schönste Kulisse nicht hinwegtäuschen.
So, und weitere wichtige Nachrichten des Tages mit dir, Jens.
Nach dem Sieg des Republikaners Trump bei der US-Wahl richtet sich der Blick auf den anstehenden Machtwechsel in Washington. Der amtierende Präsident Biden versprach eine friedliche Übergabe der Amtsgeschäfte am 20. Januar. Das ist das, was das amerikanische Volk verdient, sagte Biden in einer Rede vor dem Weißen Haus. Er bedankte sich für die vergangenen 4 Jahre seiner Amtszeit und sprach von einer historischen Präsidentschaft. Der russische Präsident Putin hat Trump öffentlich zum Wahlsieg gratuliert. Bei einem Diskussionsforum in Sotschi sagte Putin, er sei grundsätzlich bereit, den Kontakt wieder aufzunehmen. Trump sagte in einem Interview, er gehe davon aus, dass es bald zu Gesprächen kommen werde. Zwischen Putin und dem amtierenden US-Präsidenten Biden herrscht wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine Funkstille. Nach der US-Wahl und den gestrigen Kursverlusten hat der DAX heute kräftig zugelegt. Viele Anleger reagierten positiv auf den Bruch der Regierungskoalition. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Ein Kursfeuerwerk bei Aktien deutscher Konzerne, obwohl die Regierung gescheitert ist. Börsenhändler, die mit einem Gläschen darauf anstießen, spiegeln die Hoffnung auf einen Neuanfang, auf dringend nötige Reformen, die die darbende deutsche Wirtschaft endlich wieder in Gang bringen. Rund 1,7% gewann der DAX heute. Er beendet den historischen Tag bei 19.363 Punkten. Dies macht die Kursverluste nach der Wahl Trumps zum Präsidenten wieder wett. Wirtschaftsverbände, Unternehmen, Gewerkschaften und Ökonomen mahnen nun schnelle Neuwahlen an, eine kurze Übergangsphase, auch angesichts der Wiederwahl Trumps mit seiner Amerika-zuerst-Politik, möglichen neuen Zöllen gegen deutsche Firmen und einem Stopp der amerikanischen Ukraine-Hilfen.
Israel und die Hisbollah im Libanon haben ihren gegenseitigen Beschuss fortgesetzt. Die Terrormiliz feuerte erneut Dutzende Raketen auf den Norden Israels. Bei dem israelischen Angriff nahe der Stadt Sidon sind nach libanesischen Angaben mindestens 3 Menschen getötet worden. Auch mehrere UN-Soldaten sollen durch den Beschuss verletzt worden sein.
So, und zum Abschluss dieser Tagesthemen und in einer Zeit, wo politisch so vieles unsicher scheint, wollen wir noch ein bisschen was Verlässliches, nämlich die Wetteraussichten mit dir, Carsten.
Die liefere ich sehr gerne und die werden sehr herbstlich sein, oftmals sogar trüb. Aber bevor ich darauf genauer eingehe, zunächst eine Meldung, die heute veröffentlicht wurde, und zwar vom europäischen Klimadienst Copernicus. Das Jahr 2024 wird, und zwar weltweit gesehen, das mit Abstand wärmste Jahr seit Beginn der Messaufzeichnung. Das kann man jetzt schon abschätzen, obwohl erst 10 Monate, also bis Ende Oktober, ausgewertet worden sind. Und noch etwas, es wird nicht einfach nur ein neues, wärmstes Jahr, sondern es wird die psychologisch wichtige Marke von 1,5 Grad Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit deutlich überschreiten. Wahrscheinlich landen wir am Ende des Jahres irgendwo bei knapp 1,6 Grad. Was wir hier auch sehen, ist, dass das Tempo der Erwärmung gerade in den letzten 20 Jahren deutlich zugenommen hat. Ja, die Folgen sehen wir auch in den letzten Wochen überall, auch in Europa. Und damit zu unserem ruhigen Herbstwetter. Und das bedeutet für die meisten Menschen, auch morgen gibt es, so wie hier auf diesem Foto vom Bodensee, sehr schön mit einem Pfahl im Wasser zu sehen ist, einen wolkenbedeckten Himmel durch hochnebelartige Bewölkung. Nur wenige Menschen hatten heute Glück, und zwar die, die ganz oben sich auf den Bergen aufhielten, Punkten, wie zum Beispiel im Hochschwarzwald am Titisee. Traumhaft, blauer Himmel, Sonnenschein, aber vor allem, wie dieser Nebel sich über die Berge ergießt, wie ein Wasserfall und sich dann auflöst. Mehr davon auch morgen ist auf jeden Fall möglich, denn auf der einen Seite haben wir auch heute Nacht eine hochnebelartige Wolkendecke, die sich wieder ausbreitet. Die letzten Lücken werden immer kleiner in den Mittelgebirgen. Und dann ist es erstmal stark bewölkt. Morgen tagsüber erneut ausgehend vom Rothaargebirge, von der Eifel, aber auch vom Erzgebirge. Und am Alpenrand Richtung Alpenvorland wird sich der Nebel wieder oder diese hochnebelartige Wolkendecke mehr und mehr auflösen. Dann kann vor allem morgen Nachmittag dann doch noch an einigen Orten die Sonne scheinen. Die Temperaturen heute Nacht bei Aufklaren -2 Grad, sonst meistens 3 bis 6 Grad. Morgen tagsüber, wenn die Sonne scheint, sind es 10 bis 14 Grad, unter der kompakten Wolkendecke 5 bis 8 Grad. Mit viel Hochnebel geht es auch am Wochenende weiter, außer im gesamten Süden und Südosten. Da kann es deutlich sonniger werden, dann wird es auch wärmer, während es unter diesen Wolken eigentlich unverändert weitergeht.
Also, dass du sogar noch ein bisschen Sonnenschein dabei hast, das hatten wir gar nicht zu hoffen gewagt.
Ein bisschen.
Danke, Carsten. So, und so viel von uns für heute. Im Anschluss sehen Sie hier Satire mit Dieter Nuhr um 23.35 Uhr. Dann eine Reportage von den Kollegen von Panorama. Aufstand der enttäuschten USA nach der Wahl. Natürlich auch jederzeit zu sehen in der ARD-Mediathek.
Neueste Nachrichten rund um die Uhr gibt es in der Tagesschau-App und auf tagesschau.de.
So ist es. Wir sagen Tschüss und wünschen noch einen wunderbaren Abend.
Tschüss.